Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu Hörbar. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und habe Ihnen einen Song mitgebracht, den wir in dieser Sendung zweimal hören. Das ist schon mal ein Cliffhanger. Beim Radio müssen wir inzwischen auch mit harten Bandagen kämpfen. Could It Be Magic in der Coverversion von Donna Summer und in einer Stunde ein und dasselbe Lied von Barry Manilow, aus dessen Feder es auch stammt. Aber jetzt erstmal zum Wachwerden. Could It Be Magic, Donna Summer. Donna Summer und ihre Version von Could It Be Magic, herzlich willkommen nochmal zu Hörbar Rust. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie letzten Sonntag zugehört, die Sendung war etwas stiller. Ich kann Ihnen versprechen, das, was wir letztes Mal, was nicht gesagt wurde, wird heute, ich möchte es kompensiert nennen, wird heute kompensiert. Ich freue mich schon jetzt auf diesen Wirbelwind, denn das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Adriana Alteras, 54, Regisseurin, Bestseller-Autorin und Schauspielerin. Adriana kommt in Zagreb zur Welt. Ihre Eltern gehören zur kommunistischen Elite, fallen aber in Ungnade und fliehen nach Deutschland ins Exil. Adriana, die zwischenzeitlich in Italien unterkommt, wird mit 7 Jahren nachgeholt. Aus dem Mädchen wird eine engagierte und vielseitige Schauspielerin und Regisseurin. 1988 gibt's den Deutschen Filmpreis. Alteras inszeniert mit großem Erfolg unter anderem die Vagina-Monologe und schreibt 2 Bücher, in denen sie sich äußerst humorvoll mit ihrer strapaziösen jüdischen Familie auseinandersetzt. Titus Brille und Deutscher. Beide Bücher landen auf den Bestsellerlisten, aber glücklicherweise kann Frau Alteras nicht nur richtig gut schreiben, sondern sie erzählt auch gerne. Herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal im Studio.
Dankeschön.
Wir sind uns einmal begegnet vor 6 Wochen oder ja, so, bei so einem Empfang. Da habe ich Sie mir gleich gecasht und Sie waren sehr offen dafür und haben schon gesagt, ich überlege schon mal, welche Lieder ich mitnehme. Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe erstmal alle meine Lieblingslieder aufgeschrieben und dann hieß es ja auch, ich darf auch die peinlichen reinschreiben. Und vom peinlichen habe ich ganz viele. Ich habe so gerne geheult zu Cat Stevens, wie peinlich. Oder Blues und so. Ne?
Aber entschuldigen Sie bitte Ihre Liste. Randy Newman, Johnny Cash, R.E.M., Nancy Sinatra.
Aber R.E.M. ist ja auch jetzt nicht gerade. Also meine Söhne finden alles peinlich, was ich aufgeschrieben habe.
Ja, aber Söhne finden sowieso alles peinlich, was ihre Mütter machen, oder? In einem bestimmten Alter, nein?
Ja, doch. Und ich setze mich ja durch. Ich habe ja die Lieder trotzdem mitgebracht. Also ich bin ja nicht so hartes Zeug, so brutale Rapper und so.
Also die einzigen 2 Interpreten, von denen man jetzt sagen könnte, na ja, die sind jetzt nicht, um sich mit so Musikwissenschaftlern zu profilieren, Elton John und R.E.M., gebe ich Ihnen recht, das ist Mainstream, aber deswegen ja nicht schlecht.
Nee, ist nicht schlecht, aber ich war damals wahnsinnig, also vielleicht war die Situation noch peinlicher als der Song selber. Kann man sich das vorstellen?
Okay, das brauchen wir, diese Situation brauchen wir.
Ja, weil in der Waldorfschule bin ich, ne, wurde ja erlaubt, Blues zu tanzen, aber unter Kontrolle.
Also Blues unter Kontrolle?
Ja, können Sie sich das vorstellen?
Nein.
Also nicht sehr dunkles Licht im Flur. Blues getanzt, Eurythmielehrer hatten die Aufsicht, dass es auch nicht so eng wird. Wird dann trotzdem irgendwie eng.
Wie tanzt man Blues auf Abstand? Mit so ausgestreckten Armen? Oder?
Ja, so ein bisschen. Und dann wird es immer enger und dann doch wieder auseinander. Dann kommen, also so.
Und kommen dann die Waldorf-Aufseher und sagen wieder ein bisschen mehr Abstand? Oder
nein,
wie läuft
aber
das?
Die gehen dann immer hin und her und dann sieht man die und dann.
Ich dachte, dass sie zur Eigenverantwortlichkeit erzogen werden.
Ja, aber doch nicht beim Blues-Tanzen.
Ich habe gehört von einer Waldorfschülerin, wie war das denn mit einer Melone zwischen den Beinen? Oder ein Apfel zwischen den Beinen?
Eher ein Apfel bei Melone, hallo? Eine ausgewachsene Melone, also Wassermelone?
Eine Honigmelone.
Ich möchte mir mal einfach nur mal vorstellen. Eine Wassermelone zwischen den Beinen und dabei
okay,
Blues.
Gut. Okay, ein Apfel zwischen den Beinen, damit man
gebärfreudig wird.
Nein, damit man das sozusagen verschlossen hält.
Okay, so weit sind wir nicht gegangen. Wir sind gar nicht so ins Detail gegangen mit verschlossen und offen und so. Aber ich kann mich erinnern, dass das Blues-Tanzen ein großes Thema war. Und da war Elton John auch ein großes Thema. Wobei meine erste Platte war Crocodile Rock. Also es war eher nicht
Blues tanzen, ne?
Ja, das hören wir. Das können wir ja auch in dem Sinne dann schon mal vorziehen eigentlich, wenn Sie den jetzt schon
wenn
erwähnen.
Ich den schon nenne.
Elton John, der ist ja auch unkaputtbar.
Ja.
Wenn Sie den heute im Fernsehen sehen, ist das
merkwürdig, weil ja auch sein Toupet, Haartracht, wie auch immer, alles ist, ich meine, da stellt sich ja gleich die Frage, mit der wir nicht anfangen werden, in Würde altern.
Halala. Finde ich ein interessantes Thema.
Schönes Thema. Überspringen wir.
Nein, warum?
Machen wir. Gut. Also in Würde altern, darüber denke ich nach, wenn ich ihn sehe.
Mhm.
Und ich schäme mich aber nicht meiner, ich schäme mich auch nicht meiner Liebhaber, die ich hatte. Ich versuch's wenigstens. Und ich schäme mich auch nicht meiner großen musikalischen Lieben. Was
Gut,
soll ich machen?
Dann weiß ich aber nicht, was das Wort peinlich dazu suchen hat.
Ja, weil es war ja trotzdem so. Also, ich habe ja nicht die gekriegt, die ich wollte. Und dann habe ich an den rumgebaggert. Und dann
das haben wir alle gemacht.
Ja, aber es ist doch peinlich im Nachhinein. Möchten Sie noch mal 14 sein? Mal
Nein,
ganz ehrlich.
Ich möchte aber auch nicht noch mal 24 sein.
Nee, ich
obwohl
auch nicht.
Ich so aussehe. Und Sie ja auch.
Ja, natürlich. Danke, danke. ich möchte es nicht noch mal sein, weil es war alles so klamm.
Man muss doch das, aber man muss doch auch diese Muskulatur ausbilden. Also
die
natürlich
peinliche? Oder
ja,
welche genau jetzt?
Ja, klar, die, mit der man auch einen Korb kriegt, die, mit der man dann auch mal sich schämt oder spürt im Nachhinein, dass man zu weit gegangen ist oder dass man versucht hat, gerade wenn man versucht hat, jemanden in sich verliebt zu machen und der sich geweigert hat, dann gibt es ja immer noch so den wahnsinnigen Interpretationsspielraum, dass man das immer noch als Schüchternheit auslegen kann.
Das und
dass
konnte man bei mir nicht. Mit Schüchternheit nicht.
Bei dem anderen.
Ach, bei dem anderen. Der so, traut sich nicht.
Genau. Und dann macht man weiter und weiter und irgendwann nimmt man dann zur Kenntnis, dass man zu weit gegangen ist. Und ich meine, diese Erfahrung, die muss man ja machen.
Ja, ich habe die sehr lange gemacht. Also sehr, sehr lange durchgezogen. Ich kann mich erinnern, dass ich vom 10-Meter-Brett einen Körper gemacht habe, weil ich dem Bademeister imponieren wollte.
Wirklich?
Ja, wirklich. Ich habe mir so wehgetan.
Oh.
Und es ist mir auch so peinlich, auf so eine blöde Idee zu kommen. Der Typ wollte trotzdem nichts von mir. Es war schon in Berlin. Das heißt, ich muss mindestens, egal, über 20 gewesen sein, im Olympiastadion irgendwo. Und ich habe immer auf der Kantstraße geheult. Also,
wegen des Bademeisters?
Ja, stellen Sie sich das mal vor. Also ich meine, ne, nur so.
Naja, ich meine, auch so ein dunkles Kapitel. Also ich meine, wenn jetzt in diesem Moment alle einmal kurz aufglühen würden, die was mit einer Stangentänzerin hatten oder mit einem Skilehrer oder mit einem Bademeister.
Oder es wollten,
ganz
wollten,
genau.
Reicht ja schon.
Dann würde Berlin
brennen.
Jetzt brennen.
Brennen, lichterloh. Ja.
Es ist schön, dass wir diese Sendung so beginnen. Und ja, den Song, den haben wir im Grunde schon sehr beherzt, gehört noch nicht, aber sehr beherzt anmoderiert. Dann hören wir jetzt den Crocodile Rock, Elton John. Wie sahen Sie aus zu der Zeit?
Ich hatte einen Afro-Look, ich sah aus wie Angela Davis.
Sie haben im Grunde immer noch so ein bisschen Afro,
ja.
Sie haben so einen gepflegten Afro-Look,
jetzt
um den Sie
gepflegt.
Viele Frauen sicherlich beneiden.
Damals habe ich mich total geschämt, weil die Mädchen hatten lange blonde Haare, durch die sie so greifen konnten.
Mhm.
Ich blieb stecken mit meinen Händen in den Haaren, ich hatte einen Afro-Look. Ich hatte nicht das Geld für eine Levi's, sondern nur für eine Wrangler. Wrangler machen extrem dicke Hintern, für die sich erinnern.
Absolut.
Ich habe einen runden Hintern und in der Hose und ich hatte einen braunen Rolli. Fehlt noch irgendwas? Doch, und ich hatte so ein Flocati als Mantel.
Ja,
so.
Das ist retro. Also wenn Sie heute...
Jetzt wäre ich total hip am Prenzlauer Berg. Damals
absolut.
War ich total peinlich.
Elton John, Crocodile Rock. Wir haben gerade überlegt, wir haben mit dem Rundfunkrat gesprochen, ob es möglich wäre, alle Songs rauszulassen, weil man sich mit meinem heutigen Gast Adriana Altaras so gut über alles unterhalten kann. Über alte Schulfreunde, über Grießpudding, über das Problem, das einen irgendwann überkommt, wenn man über 40 ist und seine Brille vergisst zum Beispiel. Wie hilflos man plötzlich durch die Welt irrt. Ja.
Wobei viele Restaurants einem ja eine anbieten.
Wie bitte?
Ja, ich frage ganz oft, haben Sie hier eine Brille? Natürlich, weil die Gäste lassen ihre Brillen liegen. Und die sammeln die. Kannst manchmal in so ganzen Kisten was wühlen. In allen Stärken.
Das ist jetzt ein Scherz.
Es ist kein Scherz. Warum sollte ich denn im Rundfunk Scherze machen?
Weil Sie immer Scherze machen. Dafür
Nein,
sind
das
Sie
ist
bekannt.
Die Wahrheit. Nein, das ist die Wahrheit. Ich suche mir meine Brille aus. Ich lasse die da. Ich nehme die nicht mit. Ich lasse ja auch meine dauernd im Restaurant liegen. Also,
sind Sie denn schon, haben Sie Ihre schon mal in so einer Kiste wieder?
Nein, leider nicht.
Nein. Nein. Könnte man die erkennen? Also wenn jetzt zukünftig werden jetzt mindestens 5, wahrscheinlich aber 500 Leute, wenn sie in Restaurants gehen und ihre Brille vergessen haben, auf genau diesen Tipp zurückkommen, könnte man ihre Brille identifizieren und ihnen gegebenenfalls zurückgeben?
Nein, weil ich habe ganz, ganz viele in allen Preislagen.
Ach, Sie kaufen die in so Drogeriemärkten?
Nein, ich habe I Need You heißt meine und die, ich meine, das ist es ja auch. Und die sind sehr praktisch, weil man kann sich draufsetzen, wieder eine neue kaufen. Ich setze mich wahnsinnig gerne auf meine Brille oder lasse sie eben im Restaurant liegen. Ich habe eine teure, mit der ich auch wirklich was lesen kann. Und mit den anderen versuche ich einfach nur die Speisekarte zu identifizieren. Einfach das Schlimmste zu erledigen. Und sonst habe ich eine zum Lesen, ja.
Aber Sie sind noch nicht so weit, dass Sie... Nein. Also wir viele teilen ja... aber Sie sind noch nicht so weit, dass Sie sich die Brille an so einem Band umhängen. Das ist dann...
Hatte ich auch, aber dann habe ich sie immer gequetscht, wenn ich Leute umarmt habe. Ich bin motorisch sehr speziell, sagen wir mal höflich.
Ja, nicht nur motorisch. Also Ihre Therapeutin charakterisiert Sie als sympathisch, aber ohne jede Struktur.
Ja.
Würden Sie sich dem anschließen?
Ja, würde ich. Ich weiß ja nicht, wie sie ist, aber egal. Ich will ja nicht über meine Therapeutin reden. Nee, ich finde, ich habe ja eine To-Do-Liste immer, die ich jeden Morgen neu mache.
Also jeden Morgen?
Ja, also.
Was stand denn auf der heute zum Beispiel?
Na, Radio stand da, damit ich das nicht vergesse. Und dann stand es dreimal, damit ich es ganz sicher nicht vergesse. Nein, ich mache mir so To-Do-Listen, was zu tun ist oder so, Freundin anrufen. Und dann habe ich es auf dem Zettel und dann muss ich es ja nicht machen, weil es steht ja schon irgendwo. Und dann kann ich zum Beispiel in Ruhe mit dem Fahrrad hierher fahren durch den Tiergarten.
Und diese Listen kleben Sie dann an die Tür, damit Sie die auch sehen, wenn
Sie
da vorbei...
Nein, die habe ich in meiner Handtasche, die ja riesig ist. Und da liegen die dann, manche auch ein Jahr und so. Manche werden wieder erneuert. Aber ich finde, das ist doch eigentlich eine Struktur, eine To-Do-Liste, oder?
Ich bin nun keine Therapeutin. Wahrscheinlich würde ich in dieser Zunft zu Hause sein, würde man wahrscheinlich sagen, es ist auf jeden Fall ein erster Schritt.
Ja.
Also ich glaube, wir alle machen To-Do-Listen. Ja. Das zeichnet Sie jetzt nicht besonders aus. Die Frage ist genau, wie geht's dann weiter? Weil ich fühle mich, wenn ich jetzt von mir spreche, ich fühle mich immer wahnsinnig erleichtert, wenn ich diese To-Do-Liste habe und wenn ich zum Beispiel gerade meinen Füller griffbereit habe. Ich habe so einen schönen Lami, der so ganz weich schreibt,
ja,
mit grüner Tinte. Und dann habe ich immer so Lust zu schreiben. Dann schreibe ich auch ganz lange Einkaufszettel.
Genau.
Nur um zu schreiben.
Nur zu schreiben?
Und dann habe ich eben manchmal dann auch so Bock, so eine To-Do-Liste zu schreiben. Und da kommen dann aber auch wirklich alle Sachen drauf, die mir noch einfallen. Und dann bin ich immer ganz erschrocken, wie viele Sachen es gibt, die ich noch nicht gemacht habe. Und dann habe ich das wie so ein Katharsis-Prozess, habe ich das erstmal aufgeschrieben. Und dann finde ich mich leider in Ihrer Beschreibung auch wieder, dass ich fast schon das Gefühl habe, jetzt habe ich es aufgeschrieben, es ist ja eigentlich schon die Hälfte des Weges, liegt hinter mir.
Ist doch
aber
auch.
Die Sachen müssen ja noch erledigt werden.
Nee, müssen nicht unbedingt. Also eine Zeit lang zum Beispiel hatte ich keine Wohnung. Ne? Da hatte ich meine Möbel bei Zapf im Umzugscontainer.
Auch schon tot.
Ja, auch schon,
Donner Summer tot. Donner Summer tot, Zapf tot.
Das ist eine schöne Sendung. Also alle tot, also Zapf auch schon tot. Aber damals hatte ich meine Möbel bei ihm im Container und bin immer umgezogen. Alle drei Monate musste ich eine neue Wohnung.
Zu Freunden? Oder?
Auch Freunde, dann mal Mitwohnzentrale, dies und jenes. Und irgendwann hat das so einen Spaß gemacht, da hatte ich das Gefühl, ich brauche gar keine Wohnung. Weil auch so ist es schön. Man kann sich das immer so... Drei Monate habe ich mir das so gut vorstellen können.
Ja, und die festen großen Sachen haben Sie also eingelagert und sind dann immer wie ein Vagabund. Ich meine, freedom is just another word for nothing left to lose.
Genau.
Ist es nicht so?
Es ist so, mir hat nichts gefehlt. Gar nichts, was in diesem Container war. Das ist eigentlich eine schreckliche Erkenntnis.
Ja.
Das war so.
Zumal Sie ja jemand sind, der tatsächlich darauf kommt. Vielleicht kommen wir da noch zu. Es war der Plan, so einzusteigen.
Wahrscheinlich nicht, aber egal.
Wahrscheinlich verzetteln wir uns am Milchreis gleich in der zweiten halben Stunde. Eigentlich sind Sie ja jemand, der gerade dadurch, dass Ihre Familie so wahnsinnig viel aufgehoben hat und am Besitz hing und sei es auch der ideelle Wert bestimmter Dinge, sind Sie ja auf eine Reise in die Vergangenheit gegangen, die ganz speziell war, aus der zwei Bücher entstanden sind und ein Film, sehr erfolgreich und sehr, sehr amüsant und auch sehr lehrreich. Aber wir versuchen uns einfach in der nächsten halben Stunde da heranzutasten, ohne Garantie. Jetzt hören wir erstmal Teresa. Warum dieser Song, von wem und für was steht er?
Also der steht für Italien, da bin ich aufgewachsen und meine Familie hat immer wahnsinnig viel Musik gehört. Vor allen Dingen mein Vater, großer Opernfan und natürlich die Hits der Zeit. Also Fred Buscaglione, von dem Teresa ist, ist ein Gigolo gewesen, ein sehr bekannter italienischer Cantautore, Sänger. Und den haben alle Frauen geliebt. Er ist verunglückt mit dem Motorrad, glaube ich, betrunken.
Oh, das passt aber, oder?
Er passt wahnsinnig zu ihm,
wieder
zu
tot,
der Geschichte.
Ja.
Wieder tot, das ist ja, genau. Das ist der Faden heute, wieder tot. Ich mochte den Song sehr gerne und ist auch sehr theatralisch. Er heißt nämlich Teresa, ti prego non sparare. Teresa, ich bitte dich, schieß nicht. Also ein Mann, der fremd geht und sehr, sehr lustig lügt.
Da weiß ich schon, wie wir die Brücke bauen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schauspielerin, Regisseurin und Buchautorin Adriana Altaras ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen Duncan Schenk mitgebracht mit Nothing Fades. Wenn Sie hier wären, ich möchte davon gar nicht anfangen. Wir reden pausenlos, aber vielleicht ist das auch für die Sendung von Vorteil, weil wir uns jetzt auf das Journalistische konzentrieren.
Auf jeden Fall.
Das machen wir jetzt gemeinsam.
Ist gut, ja.
Sie helfen mir ein bisschen, ich mache das Licht ein bisschen an. Ja. Adriana Altaras ist heute hier, sie ist Schauspielerin, sie ist Regisseurin und sie hat zwei Bücher geschrieben. Titos Brille wurde auch verfilmt im letzten Jahr, kam auch sehr erfolgreich in die Kinos. Und Deutscher, geschrieben Doitscha.
Richtig.
Der Deutscher ist der Mann in ihrer Familie, ihr Mann, der Vater Westfale. Ihrer beiden Söhne.
Genau.
Ihre Söhne sind auch keine Unbekannten. Also wer eins ihrer Bücher gelesen hat, ist ziemlich nah dran an ihrer Familie, obwohl natürlich nicht alles eins zu eins übernommen wurde. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne die Jungs, Aaron und Lenny.
Ja, das stimmt. Also im Buch heißen sie Sammy und David. Mhm. Wahnsinnig anders, klar. Wegen der Anwälte. Also der Große wollte mich verklagen.
Wie alt ist der Große jetzt?
Jetzt 19. Und da habe ich gesagt, super, wenn du mich verklagst, weil dann studierst du ja Jura. Mhm. Ist aber nicht passiert. Also hat er mich nicht verklagt und studiert kein Jura. Und der ist so ein bisschen, natürlich, der ist schon die Anlehnung. Also den brauchte ich, um das Buch zu schreiben. Weil der sich halt solche Sachen geleistet hat, die mich so beschäftigt haben, dass ich ein Buch schreiben wollte darüber.
Aber der ursprüngliche Gedanke war doch die humorvolle oder wie auch immer sie daran gegangen sind, Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte.
Das erste Buch war ja, was haben meine Eltern erlebt? Mhm. Woher kommen wir? Wieso sind wir so, wie wir sind? Und wie feiere ich jüdische Feste, wenn ich mit einem Nichtjuden zusammen bin? Das zweite Buch wollte ich wissen, was habe ich eigentlich mit meinen Söhnen gemacht? Und wie sieht das Biotop jetzt aus, 2014, 15, zwischen Juden und Deutschen? Wie ist denn so das vielgelobte Verhältnis?
Wie ist es denn so?
Anstrengend. Also jeden Tag neu anstrengend, wird besser. Aber echt mühsam.
Haben Sie das jetzt nur auf Ihre Familie bezogen gesagt oder auf das generelle Verhältnis?
Natürlich auf das generelle, weil sonst braucht man ja kein Buch zu schreiben, wenn man nur über sich schreibt. Aber ich finde, das deutsch-jüdische Verhältnis, da lässt sich doch noch einiges entwickeln, glaube ich. Da kann man noch einiges, das ist noch verbesserungswürdig oder möglich. Und ich habe es halt anhand der Familie seziert, um es dann auf die ganze große Bundesrepublik zu übertragen.
Es ist ja ein Thema, das allgegenwärtig ist, immer. Und es ist ein Thema, das ich habe auf dem Hinweg, habe ich so mit mir so leise Monologe geführt, weil man kann ja wahnsinnig viel falsch machen. Man kann rumeiern. Es gibt ja in Deutschland, finde ich, für bestimmte Bereiche eine, für mein Empfinden extrem holprige Gesprächskultur oder Diskussionskultur, was so bestimmte schwierige Themen angeht, wie Vergangenheitsbewältigung. Das sieht man jetzt auch an der Diskussion über den Islam und über IS. Wie geht man mit diesem Thema um? Ja, da geht es im Grunde, kommt es mir vor wie so ein Film, von dem man den Anfang sieht und das Ende. Und der Mittelteil ist irgendwie rausgeschnitten und diese zwei Teile sind zusammengeklebt. Und damit muss man irgendwie klarkommen. Und jede Art von Zwischendenken, von Zwischenfrage oder jedes Verlassen dieses Pfades, des Konsens oder des Kanons wird sofort erstmal, keine Ahnung, kritisch beäugt oder kritisch diskutiert.
Sehr gut beschrieben. Es ist sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Und ich glaube, etwas, was ich versuche, ist, da eine andere Gesprächskultur reinzubringen. Mhm. Also indem ich zeige, wie ich die Lage sehe oder wie ich bin oder wie es bei uns zu Hause ist, habe ich die Hoffnung, dass ich alte Muster ein bisschen aufbreche. Und Leuten, meinen Lesern näher bringe, wie könnte das denn auch sein, dass es nicht alles immer so wahnsinnig schuldbeladen und voller Scham ist in den Gesprächen.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und dass es auch nur so geht. Dass man nicht, also man kann ja nicht fühlen, ich fühle nicht, was mir im Imperativ vorgesetzt wird. Ich fühle, was ich verstanden habe.
Absolut.
Was ich beobachte und die Erfahrung, die ich mache.
Absolut. Und wenn man fangen wir so an. Dass die Vergangenheit, die deutsch-jüdische, eine Katastrophe ist, brauchen wir ja nicht jeden Tag zu erwähnen. Es ist so und es ist auch etwas, was nicht wieder gut zu machen ist. Kann es noch so viel Wiedergutmachung geben. Das ist nicht zu vergessen. Mhm. Die Traumata sind eingeritzt in unser aller Gene, Körper, Geist, Seele. Das wird auch Generationen noch so bleiben. Aber wir sind nicht die Überlebenden. Wir sind keine Opfer, wir sind alle keine Täter mehr. Das heißt, wir müssen uns irgendwie neu treffen, begegnen, austauschen, sprechen, anschreien, keine Ahnung, alles Mögliche. Witze machen. Und dann, glaube ich, entsteht was Neues. Das sehe ich ja schon an meinen Söhnen. Da ist das ja schon völlig anders. Und der kleine Sohn ist noch mal anders. Und das Thema mit den Muslimen und der ISIS ist ja so super heiß. Und ich denke, dass man aus dem Verhältnis zu den Juden da viel lernen kann im Umgang mit diesem Thema, glaube ich ganz sicher.
Ich sehe da auch Parallelen. Mhm. Also es ist wirklich, man muss sich genau konzentrieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann verzweigt sich das innerhalb von Sekunden in 50 oder 500 neue Themen, die man irgendwie, wo man das Gefühl hat, das mit berücksichtigen zu müssen. Und schon fällt es schwer, sich überhaupt in irgendeiner Weise fortzubewegen, inhaltlich. Ja.
Das muss aber sein.
Absolut. Und
muss
ich glaube
sein, selbst
auch,
wenn man Fehler macht, selbst wenn man als Moderator mal einen falschen Satz sagt, lieber mal einen falschen Satz gesagt, aber mal was gesagt. Also ich finde, die Auseinandersetzung ist es.
Ich will mich jetzt nicht rausnehmen im Sinne von, wir sprechen ja weiter drüber, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier für mich sprechen möchte, aber was ich tatsächlich vermisse in Diskussionen generell, politischen Diskussionen generell, ist tatsächlich, sind Standpunkte. Also ich habe das Gefühl, ich habe so einen Freund von mir, der von seiner Art her tatsächlich Haltungen und Standpunkte einnimmt, die er ständig verteidigen muss, die alle noch eine humanistische Basis haben und so weiter. Da geht es nicht darum, Positionen zu überdenken, wo man sagt, oh naja, das ist aber wirklich ein bisschen kritisch, sondern er argumentiert nach seinen Überzeugungen und hebt sich damit so erfrischend ab von dem, was man wirklich in allen Diskussionen überall liest und hört, dieser Verhaltenskodex, der so erwartet wird. Und wo ich das Gefühl habe, man kommt überhaupt nicht weiter in der Diskussion.
Ich glaube, dass politische Diskussionen demodé sind. Also ich merke, dass das schon zu Hause, eigentlich war es früher so, ich kenne es von meiner Familie, da wurde immer diskutiert. Und zwar nicht nur über, was ziehst du an, wie bist du in der Schule, sondern wer ist Marschall Tito? Was hat Marschall Tito gemacht? Ist der Kommunismus gut? Ist er schlecht? Was war im Faschismus? Also wir haben immer diskutiert. Und mein Sohn klagt das jetzt bei uns immer ein. Der sagt, ihr redet zu wenig politisch, wir müssen das diskutieren, das. Wenn es diese Diskussionskultur mehr gibt, dann trauen sich die Leute auch zu diskutieren, sich zu streiten, um dann gemeinsam trotzdem nach Hause zu gehen nach einem Abendessen. Aber jetzt ist jeder so vorsichtig und so angstbeladen, dass irgendwie man selbst im Privaten in den Diskussionen nicht weiterkommt. Ich erlebe selten Abende, wo ich nach Hause komme und denke, wow, heute habe ich tolle Sachen erfahren,
genau,
neue Gedanken.
Genau. Darum geht es ja auch,
dass man Wege gehört.
Dass man viel zu selten. Dass man aneinander knallt und dass man aber auch den Mut hat zu sagen, okay, ja, stimmt. Aus dieser Sicht habe ich es oder aus dieser Perspektive nie gesehen und hilft mir als Argument.
Absolut.
Weil wir alle ja relativ hilflos sind. Ja. Also ich weiß noch ganz genau, als IS, als es plötzlich hieß, angeschwollen auf 1500 Kämpfer. Da habe ich noch gesagt, ja, 1500
was
Kämpfer.
Ist das schon, ne?
Da kommt, also ich meine, die Länder, da müssen sich Länder zusammentun und sagen, wir unterbinden das. Mit 1500 Leuten kommt man doch klar. Und plötzlich schwillt das so an. Und es ist, dieser Punkt ist so überschritten worden. Warum? Auch aus so einem Starrsein wahrscheinlich. Auch aus so einem.
Oh, das ist ja auch, es hat ja so wahnsinnig viele Facetten, das Ganze. Also eine Facette ist ja, was machen wir mit all den Flüchtlingen, die nach
Zum Beispiel,
Europa kommen?
Absolut. Mhm.
Wie leben die hier? Wie geht es denen? Welche Demütigungen müssen die ertragen, erdulden, wenn sie, weiß ich, vorher in Norwegen waren, dann in Schweden, dann zu uns kommen, dann wieder zurückgeschickt werden? Sie werden wieder zurückgeschickt. Was wird dann mit ihnen? Mhm. Da braucht doch nur einer, die abzugreifen. Mhm. Wenn du so frustriert bist. Also da gibt es ja so wahnsinnig viele Aspekte. Es ist uferlos.
So, zurück ans Ufer. Johnny Cash haben Sie mitgebracht, Walk the Line. Steht der Song für etwas?
Ja, ich finde den einfach, ich mag Johnny Cash sehr gerne. Ich mochte auch den Film über ihn sehr gerne, aber seine Musik habe ich schon früher sehr gehört. Mhm. Und manchmal mache ich Lesungen in Gefängnissen und das sind immer die absolut aufregendsten Erlebnisse für mich. Und das widme ich den Jungs, falls sie das zufällig hören.
Musik Johnny Cash, Walk the Line, Adriana Altaras ist heute hier zu Gast und wir haben eben kurz das Thema Kollektivschuld, Vergangenheitsbewältigung, das Verhältnis der Deutschen zu den Juden, wobei ganz korrekt ist das ja nicht, oder der Deutschen zu den Israelis
nicht
oder
Juden,
der Christen zu den Juden?
Sagen,
oder?
Nicht Juden und Juden.
Nicht Juden und Juden.
Mhm. Aber es stimmt ja so auch nicht. Ich verkürze es immer, ich sage Deutsche und Juden. Es stimmt natürlich alles nicht und irgendwie stimmt's doch.
Es gibt zwei Zitate, es gibt natürlich Milliarden Zitate von Ihnen, aber zwei möchte ich jetzt mal zu diesem Thema anbringen. Warum tanzen wir auf der Scham, auf dem schlechten Gewissen der anderen herum? Wir, in dem Fall die jüdische Gemeinschaft. Wir sind keine Opfer, es ist so das, was Sie auch vorhin schon gesagt haben. Wir sind Kinder von Überlebenden und die anderen sind auch keine Täter. Das macht die Begegnung komplett anders. Und ich glaube tatsächlich, dass genau das der Schlüssel wäre, wenn wir es jetzt mal wieder nicht verwässern und andere Themen hinzuziehen, sondern einfach mal vielleicht tatsächlich bei diesem Thema bleiben. Deutsche Geschichte und Vergangenheitsbewältigung. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Nationalsozialismus hat uns durch die Geschichtsunterrichte gejagt. Also alle zwei Jahre kriegte man in der Regel einen neuen Lehrer damals und es ging immer wieder von vorne los. Ja, diese blöden Matrizen, dieses durchgenudelte, kennen Sie das noch, das so lecker roch mit dieser lila Schrift, das so durchgenudelt wurde und immer wieder so ganz eng zusammengeklebte Texte über den Nationalsozialismus. Und das ist diese Art von Überinformation gewesen und sicherlich wohlmeinender Übersensibilisierung, die sicherlich dazu geführt hat, dass viele danach erstmal abgewunken haben und gesagt haben, was wollt ihr denn? Ich war doch gar nicht dabei. Und dann fällt da wahrscheinlich schon so eine Tür zu, von der es besser wäre, sie bliebe einen Spalt offen, aber man würde anders durchgehen.
Also ich erlebe das ja inzwischen schon wieder neu. Zum Beispiel war ich heute Morgen in der Kopernikus-Oberschule in Berlin-Steglitz, die sich gegen Rassismus stark macht und einen Paten sucht. Und die wollen ganz viel machen in ihrer Schule. Die haben, ich weiß nicht, was für ein Prozent Migrationshintergrundskinder. Und das Thema beschäftigt die. Das heißt, ich glaube, dass man den Kindern durchaus die Verantwortung übertragen kann, die Erinnerung wach zu halten.
Absolut, die Erinnerung.
Man muss nur gucken, wie. Und ich glaube, wenn man sie in ihre Eigenverantwortung packt und sagt, meine Fantasie ist ja die, der nächste 27. Januar, der Holocaust-Gedenktag im Bundestag, wird von einer Schule ausgerichtet. Die machen das. Nicht irgendwelche Überlebenden werden ans Pult gezerrt, sondern eine Schule nimmt sich vor, diesen Tag zu gedenken, das zu organisieren. Die machen was. Die reden vielleicht mit irgendwelchen Flüchtlingen oder mit einer jüdischen Person oder sie machen was ganz anderes. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo die Kinder die Verantwortung übernehmen oder die Jugendlichen, werden die anderen auch wach und sagen, das wollen wir auch. Und dann machen sie es selber.
Aber wenn Sie von Verantwortung sprechen, sprechen Sie von der Verantwortung der Erinnerungskultur.
Ja.
Und sicherlich auch, also...
Nicht das von oben. Also wenn es von oben kommt und sagt, du musst gedenken, du musst den Film sehen, du musst traurig sein. Das funktioniert so nicht. Natürlich finde ich es gut, wenn möglichst viele mal in einem Lager waren, in einem Konzentrationslager waren, Jugendliche, und sich das mal einmal angeschaut haben. Ich finde, das ist wirklich ein derartiger Schock, dass man wirklich viele Fragen danach stellt. Trotzdem muss eine Form von eigener Neugierde erweckt werden, weil sonst funktioniert es nicht. Sonst ist einfach nur Abwehr und ich will nicht, lass mich in Ruhe, ich habe davon zu viel gehört, ich will das nicht.
Vielleicht müssen Sie sich da so ein bisschen noch mehr einbringen, also die Bücher, die Sie geschrieben haben, da kann ich mir zumindest vorstellen, aber ich bin jetzt auch keine Pädagogin und keine Historikerin, aber ich glaube, dass die Art, wie Sie das machen, dass Sie als Jüdin auch selbstironisch und auch teilweise schonungslos bestimmte Dinge ansprechen, das ist ja wie so ein trojanisches Pferd. Also sie bringen ja auf eine sehr, sehr schöne Art, auf so eine versteckte Art und Weise, kommt ja dann so ein Aha-Effekt, der eben nicht mit dem Zeigefinger kommt, sondern eher durch Humor transportiert wird. Und der so viel leichter Eingang hat in die Köpfe und in die Herzen. Denn darum geht es ja. Und es geht ja auch darum, überhaupt ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, diese Schuldfrage. Ich glaube ja zum Beispiel nicht an das Schlechte einer Nation. Gerade momentan sehen wir deutlicher denn je, die Bestie wohnt im Menschen. So. Wie kann verhindert werden, dass sie rauskommt?
Und wie ist es jetzt übertragbar? Also ich denke, dass vor allen Dingen die jüdischen Leute, die Chance haben, den Kontakt aufzunehmen und zu sagen, was ist los, wie ist jetzt der Umgang zu anderen Fremden. So haben wir es erlebt, als wir hier nach Deutschland kamen. Was können wir jetzt weitergeben, um den Prozess des Fremdseins, des sich einsam fühlens, des nicht verstanden werden, abzukürzen. Ne? Also ich denke, dass man zum Beispiel den 27 Jahren, also den Holocaust-Gedenktag, von dem nur jüdischen Thema weg zu allen anderen Flüchtlingen und Menschen, die in Katastrophen leben, mal den Blick dahin wenden könnte. Das glaube ich. Das kann ich natürlich leichter sagen, weil ich bin keine Überlebende. Ich bin Kind von Holocaust-Überlebenden, aber ich bin selber keiner. Das heißt, ich habe nicht so eine Traurigkeit in mir.
Nichtsdestotrotz ist ja auch die Art von Humor, die Sie haben, geht ja oft, ist ja oft der Bruder oder die Schwester einer gewissen Sensibilität, einer Traurigkeit
natürlich.
Und eines Schmerzes.
Ja klar, es ist das Thema ist, also das nimmt einen Großteil meines Lebens ein und es ist wirklich ein sehr, das beschäftigt mich sehr und ich bin oft wahnsinnig traurig, auch in Momenten, wo ich es nicht erwarte, weil mich irgendwas beschäftigt, was schiefläuft. Ne? Oder es macht mir Angst, also mir macht das totale Angst, dass die Synagoge in Kopenhagen wieder angegriffen wurde, das macht mir Angst. Die kenne ich nicht. Und trotzdem, ich habe Angst, aber ich habe auch Angst um diese Franzosen und diese.
Was passiert da in Frankreich zum Beispiel? Ich glaube, es sind fast 30.000 jüdische Familien, die nach Israel, also die Frankreich verlassen.
Ja, aber nicht nur das, sondern auch die Karikaturisten. Das ist für mich, also, da mischt sich auch für mich die Freiheit der Kunst. Wenn die nicht mehr geht, was soll denn dann noch gehen? Also, ich bin sehr beunruhigt und sehr traurig und dann kriege ich sofort schon Atemnot und erinnere mich an viele Sachen, die meine Eltern mir erzählt haben. Ne? Und trotzdem denke ich, ja, Angst fressen Seele auf, geht gar nicht. Da hat der Fassbinder so recht. Also mit Angst kommt man ja überhaupt gar nicht weiter.
Gehen wir zurück zum
Humor.
Grießbrei.
Gehen wir zurück zum Grießbrei. Vielleicht sollten wir erklären, warum wir dauernd über Grießbrei reden. Weil ich den immer falsch einkaufe, weil ich keine Brille habe oder meine nicht finde.
Gerade wollte ich Sie bitten, so ein kleines Geheimnis noch aufrechtzuerhalten. Gut, die erste Stunde der Hörbar ist rum. Und wenn Sie mehr über die Geschichte von Adriana Altaras hören möchten, es ist wirklich hörenswert und auch sehr amüsant, dann bleiben Sie dran. Wir hören jetzt Randy Newman, Short People.
Hörbar Rust.
Die Sendung begann mit Donna Summer, auch schon tot, Could It Be Magic. Geschrieben hat diesen Song Barry Manilow. Und er ist komplett anders. Und das macht ja auch eine gute Coverversion aus. Also nochmal vielen Dank an Frau Summer, dass er dieses Lied so auf diese Art abgeändert hat, denn eigentlich ist es ein ganz melancholisches Lied. Sie werden es gleich hören. Und wenn Sie neugierig sind darüber hinaus, es gibt bei YouTube ein Duett mit den beiden. Also der Mann, der früher Barry Manilow war und jetzt ein bisschen aussieht wie ein Frettchen, warum auch immer er das gemacht hat, gemeinsam mit Donna Summer, Could It Be Magic. Und zu Gast ist heute hier die Schauspielerin, Bestseller-Autorin und Regisseurin Adriana Altaras. Oh, jetzt ist das Mikro schon wieder offen. Mann! Ja, so schnell kann das gehen. Begrüßen Sie doch unsere Hörer, die jetzt auch aus der Schweiz und aus Österreich zuschauen.
Grüezi, grüezi, grüezi.
So, kurz
oder
nach,
servus.
Kurz nach drei. Ich freue mich, die Schauspielerin und Regisseurin und Buchautorin, Gott sei Dank machen Sie nicht noch mehr. Und Mutter sind Sie ja auch. Ehefrau
das,
sind Sie.
Das,
Sie haben
ja
Führerschein.
Ja, immer noch. Das ist erstaunlich, weil ich finde, dass dieses an den Ampeln halten eine Zumutung ist.
Vor allen Dingen dann, wenn diese Jongleure vor einem stehen, finde ich. Da möchte ich am liebsten, ehrlich, ganz unter uns jetzt mal, es fällt mir schwer.
Mir auch. Ich hasse ja sowieso solche Sachen sehr.
Sie auch?
Ich gehe ja so wahnsinnig ungern in den Zirkus, weil ich habe ja Angst, dass die Leute von da oben runterfallen, die Akrobaten.
Ach so, deswegen?
Bei den Clowns kann ich nicht lachen und auf Pferde bin ich allergisch. Also das heißt, für mich ist Zirkus schon schwierig. Und wenn ich dann Auto fahre und an der Ampel auch noch halten muss, was ich eine Zumutung finde, weil ich habe es immer ein bisschen eilig. Und dann jongliert einer vor meiner Nase. Egal. Berlin ist schön. Wollten wir darüber sprechen?
Ich denke immer, Mensch, das sind Leute, die kommen aus Spanien, die tragen immer so Desigual und die Frauen tragen dann so Charlie Chaplin, Melonen. Und dann denke ich, die kommen aus ihrem warmen Spanien.
Warum sind sie hier jetzt
so ein bisschen, haben gehört, Berlin ist so funky und so fancy und machen und dann fällt was runter. Und ich diesem Gauklerischen kann ich auch so gar nichts abgewinnen.
Wobei ich die Lecoq-Schule, ne? Das war ja diese Schule in Paris, wo viele eben Akrobatik gelernt haben, eigentlich ganz gut mochte. Und ich mochte meinen Lehrer, der mir auf der Schauspielschule viele so Clowns-Sachen beigebracht hat. Also die kann man immer gebrauchen, die Motorik beim Spielen, bei Komödiespielen vor allem. Double Take. Das muss man können.
Double Take?
Double Take ist, wenn man zweimal hinguckt und beim zweiten Mal ein bisschen langsamer, weil derjenige, weiß ich, eine Pappnase anhat oder Spaghetti isst.
Wahnsinn,
oder,
Gänsehaut.
Oder Tobias Moretti, der eben im Flur stand.
Jetzt haben Sie es angeführt.
Ja, das habe ich eingeführt.
Jetzt wird so eine Gacker-Sendung. Ich habe gedacht, dass wir hier weinen dass wir hier beide hier irgendwie blasser rausgehen. Aber ich habe das Gefühl, dass all mein Blut ins Gesicht schießt. Ich bin ganz rot vor lauter Lachen. Genau, Tobias Moretti hat hier gerade irgendwie, der Schauspieler ist hier auf den Fluren. Ja. Und ich bin aus dem Waschraum zurückgekommen und habe gedacht, Mensch, den können wir gleich mal abgreifen für eine Sendung. Und habe ihnen gesagt, nee, habe Miriam gesagt, hier, frag doch mal, der Moretti ist gerade auf dem Flur. Und dann haben sie geschrien, das ist meiner.
Ja, weil der ist ja klein. Und ich bin klein, den kriege ich. Das habe ich Ihnen ja eben schon gesagt.
Sie sind so glücklich verheiratet.
Ja, aber Tobias Moretti ist eine echte Versuchung, wie für andere Ferrero-Küsschen.
Dass es die Piemont-Kirsche gar nicht gibt, wissen Sie. Ja, das ist eine Erfindung.
Ja, aber Tobias Moretti kommt aus Bozen, was ganz nah dran ist an Piemont. Also mir gefällt er gut als Schauspieler.
Wie wäre das denn für Sie, wenn Ihr Mann...
Unmöglich, geht gar nicht. Nee, wollten wir über Eifersucht sprechen?
Ja, ich finde, Sie sind, also das heißt, Sie muten es Ihrem Mann zu, aber würden selbst an die Decke gehen, oder?
Ja, natürlich. Eine meiner Lieblingsopern ist die Tosca. Habe ich immer inszeniert und die ist ja eifersüchtig. Und ich musste nicht viel nachdenken, wie ich die zu inszenieren habe. Ich konnte mir das alles genau vorstellen, warum die an Mario total nervt, weil die hinter jeder Kirchenbank, der malt da in der Kirche so ein Madonnenbild, Frauen vermutet. Das kann ich mir alles vorstellen. Ich weiß, man soll nicht eifersüchtig sein. Ich weiß, das ist so eine schlechte Eigenschaft. Ich weiß.
Wir gehen jetzt mal, was ist denn mit dieser Zeit, die verfliegt und verfliegt? Sie sind am 6. April 1960 in Zagreb zur Welt gekommen.
Ja.
Am 6. April fand übrigens auch, 1893 allerdings, der längste Boxkampf aller Zeiten statt. Der dauerte 7 Stunden und 19 Minuten, ging über 110 Runden und hatte, es gab keinen Sieger, das muss man sich mal vorstellen. Genauso zäh wie Sie wahrscheinlich.
Ja.
Ihr Vater, Arzt, Radiologe Jakob. Ja. Starb 2001.
Ja.
Ihre Mutter, Architektin Thea, starb 2004. Das heißt, Sie sind kein Kind mehr.
Nein, ich stehe in der ersten Reihe. Und in der ersten Reihe steht man dann wirklich, weil man noch, also nicht nur die Verantwortung den Kindern gegenüber hat, sondern auch als Mensch in einem Staat Verantwortung trägt, finde ich. Für politische Gedanken, für soziale Gedanken, für neue künstlerische Gedanken, so empfinde ich das.
Und solange die Eltern leben nicht?
Meine Eltern waren ja sehr rührig, die haben wirklich ganz Gießen auf Trab gehalten und hätten gerne, glaube ich, auch Hessen gerockt oder haben sie gerockt.
Sie haben eine jüdische Gemeinde gegründet in Gießen, eine Synagoge umgebettet, wenn man so
alles
will.
Alles Mögliche gemacht, Verdienstkreuze ohne Ende, Ehrendoktorwürde und, also echte Malocher und wirklich sehr kreativ. Und da konnte ich mich ein bisschen in den Windschatten zurückziehen und schön an die Riviera fahren oder nach Griechenland und so. Seitdem die tot sind, fallen mir Aufgaben zu. Nicht nur am 9. November, sondern an vielen Tagen werde ich gefragt um meine Meinung. Also muss ich ein bisschen nachdenken.
Ich überlege gerade, wie wir das machen, ohne zu viel zu unterschlagen. Aber wer sich tatsächlich en Detail, das sage ich jetzt schon mal, für ihr Leben und ihre Stationen interessiert, der sollte sich tatsächlich Titus Brille und auch Deutscher kaufen, das Buch. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Und ich würde dieses Buch auch nicht so anpreisen, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Beide, glaube ich, ne?
Ja.
Wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, die zu lesen. Und man lernt auch sehr viel dabei. Wir werden nämlich unmöglich all
fertig
das...
werden.
Nein,
nein,
absolut nicht. Denn allein schon die Geschichte ihrer Eltern ist zwei Stunden...
Aber das sind ja Geschichten unserer aller Eltern. Wenn ein Krieg zwischen in einem Leben vorkommt, dann sind die Geschichten immer sehr abenteuerlich.
Gut, aber es gibt eben, ich will zum Beispiel auch auf ganz banale oder vermeintlich banale Geschichten zu sprechen kommen, die mit einem Krieg gar nichts zu tun haben. Sie haben den Nachlass ihrer Eltern geordnet, gesehen, als Bürde, als Geschenk, wie auch immer, empfangen. Es wurde sehr viel gedreht in ihrer Familie, sehr viel gefilmt. Mhm. Ihr Vater, ein sehr attraktiver Mann, auch ein sehr eitler Mann. Es gibt so eine Szene, wo er sich selbst auch so filmt. Wo er
Selbstauslöser.
Genau. Ja. Und er tut aber so, als würde er gefilmt werden, wo er so dieses Dahlia Lavi-Plattencover, wo er sich so ins Wohnzimmer setzt und so tut, als ob er gefilmt wird. Man sieht aber an dieser Art Selbstauslöser, den er in seiner Hand hat, dass er sich die ganze Zeit selbst filmt. Ich möchte gerne wissen, Sie sind dahinter gekommen, dass er Ihre Mutter nicht nur einmal betrogen hat. Also Ihr Vater war ein hübscher Mann, ein eitler Mann und auch jemand, der die Frauen liebte. Es gibt auch Filmmaterial von einer längeren Affäre oder Parallelbeziehung. Fühlt man sich als Kind eigentlich mitbetrogen? Mussten Sie ihm vergeben? Wie war das für Sie, das im Nachhinein?
Also er hat, als er noch lebte, versucht, mich ins Vertrauen zu ziehen. Und da habe ich ziemlich rigoros gesagt, nee, solange du verheiratet bist und Mama alles Mögliche für dich macht, ergreife ich keine Partei, ich will nichts wissen. Mhm. Und da hatte ich schon so eine Ahnung, da laufen, da sind ein paar Modelle. Das Ausmaß war mir nicht klar, wie viele Damen es gab. Weil als er starb, meldeten sich doch etliche. Das fand ich schon irgendwie erschreckend.
Also ist es leichter, wenn es
Masse ist?
Ich überlege gerade, ob es leichter ist, wenn es viele sind und man weiß, es ging nicht so tief, oder wenn es eine Frau war, die dafür aber vielleicht die Liebe seines Lebens war.
Ja, das wäre schlimmer gewesen. Mhm. Und ich glaube, er hat sehr vielen erzählt, dass sie die Liebe seines Lebens waren. Und das macht es irgendwie ein bisschen leichter, finde ich schon, weil irgendwann war das Ausmaß so groß, da war es mir dann auch schon wurscht. Natürlich ist es anders, wenn man dann so eine Blondine mit so einem echten Sixpack dann plötzlich in dem Film sieht und mein Vater küsst die und ich denke, wer ist die Frau? Das ist ja unser Auto und die fahren an den See, wo wir immer gefahren sind und wo sind eigentlich wir in dem Moment? Das ist schon sehr interessant, das habe ich erst im Film gesehen. Das Material war zwar bei uns im Keller, aber ich hatte das nicht angefasst, ich hatte das der Filmemacherin gegeben, die hat das gemacht, die Regina Schilling. Da war ich schon echt überrascht.
Hat das Ihr eigenes Verhältnis Männern gegenüber, ist jetzt so küchenpsychologisch, dieser Einwurf, aber es würde mich schon interessieren, verändert? Also sind Sie misstrauischer geworden?
Vorher. Meine Mutter war immer eine starke Kommunistin, im Sozialismus geschult, Frauen arbeiten und so weiter und so weiter. Und ich war vorher schon von ihr ganz schön indoktriniert, dass Frauen einfach einen eigenen Kopf haben und arbeiten und Kinder kriegen und nicht dauernd an den Männern so hängen. Sie allerdings ist meinem Vater immer treu geblieben. Das fand ich dann schon bezeichnend.
Ich habe auch das Gefühl, ich meine, wie anmaßend, ich habe ja nur den Film gesehen, aber und ich stütze meine Einschätzung jetzt wirklich nur auf so ein paar Ausschnitte, die ihre Eltern von sich selbst gefilmt haben. Aber sie wirkt... Sie zieht ihn so, es gibt so ein Bild, da sitzt sie auf so einem Cocktailsessel, hat eine Zigarette in der Hand und ich glaube so ein Turban auf dem Kopf, ich weiß es gar nicht. Sie zieht ihn so runter und will ihn so küssen. Und da wirkt sie wahnsinnig leidenschaftlich und weich. Und dann gibt es ganz viele andere Bilder von ihr, vielleicht aus einer Resignation heraus, dass sie auch spürte, eine Frau spürt ja auch, ob da noch was anderes läuft, dass sie wusste, okay, sie müsste ihn jetzt vielleicht vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, okay, gut, dann trennen wir uns jetzt, wollte sie vielleicht nicht. Also muss man mit diesem schweren Gedanken des Betrogenwerdens über die Jahre und Jahrzehnte ja irgendwie auch klarkommen und wird dann vielleicht auch härter. Und glauben Sie, dass Ihre Mutter, dass das ein Grund war, dass Ihre Mutter Sie zum Beispiel auch immer, Sie haben immer kurze Haare gehabt, wenn Sie bei Ihrer Mutter waren.
So burschikos gemacht
genau, so burschikos,
ja,
immer Hosen und so. Mhm. Sie haben eine Zeit lang in Italien gelebt, bei Ihrer Tante. Das hat politische Gründe auch gehabt. Da waren Sie immer das Mädchen, hatten Kleider an, längere Haare und so weiter.
Ja, ich glaube auch, dass meine Mutter mich so ein bisschen beschützt hat oder auch außen vor gehalten hat vor dieser Form von Flirt, die mein Vater dauernd betrieben hat. Ja, das glaube ich auch. Und natürlich war sie, es gibt Frauen, die sich entscheiden, mit Männern zusammen zu bleiben, obwohl sie betrogen werden. Wäre nichts für mich, aber sie hat sich entschieden und es war ihr lieber, so einen charmanten und geistreichen Mann zur Seite zu haben und das in Kauf zu nehmen. Mhm. Das fand ich erstaunlich, weil sie ja eigentlich sehr geistreich, sehr klug und sehr eigensinnig war, aber das hat sie in Kauf genommen.
Das ist so Simone de Beauvoir-mäßig. Ne?
Ja,
so
Strauss-Kahn. Frau Clinton und. Uferlos, ne? Die sich dafür entscheiden, ja.
Man weiß ja, und das wissen Sie auch, aus 1000 Telefonaten, die man nachts mit Freundinnen und Freunden geführt hat, dass man es sowieso nur beurteilen kann, wenn man drinsteckt. Ich könnte Ihnen von mir auch Geschichten erzählen, wo ich immer sagen würde, das passiert jedem, aber nicht mir.
Ja, davon habe ich auch ganz viele. Mir passiert das nicht.
Gleich ist das Mikro wieder aus und dann erzählen Sie ein bisschen. Wir gucken mal, ob Tobias Moretti noch auf dem Flur steht.
Okay, ich gehe schon mal vor.
Gut. Erstmal hören wir jetzt R.E.M., Man on the Moon. Ja, bitte protestieren Sie nicht, seien Sie nicht sauer. Wir gehen hier ein bisschen früher raus. Es liegt nur daran, dass gleich schon wieder der nächste Song kommt. Und es ist zu verführerisch, mit Frau Altaras zu sprechen. Sie ist heute hier zu Gast. R.E.M. stand für Tanzen in Berlin, erinnere ich
mich
richtig?
Nein, in New York.
In New York.
Ich habe eine Zeit lang in New York gelebt. Und zwar zu einer wilden Zeit in den 80ern. Und,
was verstehen Sie denn unter wild? Wenn Sie schon wild sagen, habe ich ein bisschen Angst vor der Antwort.
Ich habe Gail Tufts da kennengelernt und das war so lustig. Da gab es so eine Disco und bevor Disco-Betrieb war, also bevor es 2 Uhr war, haben die immer Theater gespielt. Und das Theaterstück endete immer damit, dass die sich untereinander abgeknutscht haben und auch die Zuschauer.
Ach.
Das ist so eine schöne Idee. Das gibt es im deutschen Theater, im Sprechtheater. Also Peimann hat das zum Beispiel nie gemacht. Also wilde Zeit, New York, schöne Zeit, wurde immer trauriger. Viele Jahre später bin ich immer wieder hingefahren. Dann begann die ganze AIDS-Ära und die Leute starben ohne Ende und es wurde immer trauriger und immer ärmer und die Stadt immer teurer und alle zogen in die Außenbezirke. Mhm. Und diese coole Zeit gab es dann in der Form nicht mehr.
Sie hatten eine andere coole Stadt, Berlin,
dann,
ne, in der auch ziemlich viel passiert.
Da war eine Menge los in den 80ern, ja.
Mhm. These boots are made for walking. Nancy Sinatra steht wofür?
Das steht zum Beispiel auch für die New York Zeit. Das haben wir immer gesungen, auch in diesen Clubs, auch mit Gail Tufts. Die singt das auch übrigens ganz toll. Und ist ja auch so theatermäßige Musik. Haben wir auch im Theater manchmal benutzt, den Song.
You keep saying you got something for me. Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Adriana Altaras. Sie ist Autorin, Schauspielerin, Regisseurin, Mutter und Ehefrau. Verheiratet mit einem sehr freundlichen Westfalen. Ich habe Ihnen Jonah Louis mitgebracht. You'll always find me in the kitchen at parties. Auf die Frage, auf die alte Frage, welchem Buch wären Sie lieber nie begegnet? Wissen Sie noch, was Sie da geantwortet haben in so einem Fragebogen?
Ja, meinem Deutschbuch? Nein, Latein? Latein?
Nee, jüdische Riten und
Symbole. Oh ja, oh Gott. Van der Vries, glaube ich, heißt der. Ja, weil ich habe ja, als ich die Bar Mitzwa gemacht habe, für meine Kinder ausgerichtet habe, also die erste, habe ich ja versucht, da drin rumzublättern und zu wissen, na, wie macht man das denn? Wie macht man denn eine Bar Mitzwa? Und dann kam ich vom Holzchen auf Stöckchen und wie muss es sein und wie ist es richtig und wie wäre ich, wenn ich es richtig machen würde? Ich habe mich fast erhängt.
Nun kommen Sie aus einer jüdischen Familie, wer jetzt erst einschaltet. Man muss sagen, dass Sie die ersten, ich glaube, 3-4 Lebensjahre haben Sie mit Ihren Eltern in damals noch Jugoslawien verbracht.
Mhm.
Dann wurden Sie rausgeschmuggelt im kleinen Fiat Ihrer Tante nach Italien. Denn es wurde unruhig und Ihre Eltern merkten schon, Sie müssten über kurz oder lang ins Exil gehen, wählten Deutschland. Gingen Sie damals direkt nach Gießen?
Nee, meine Eltern gingen erst in die Schweiz.
In die Schweiz erst.
Ja, und durften keine Schweizer werden und dann sind sie nach Deutschland gekommen.
Sind dann nach Deutschland gekommen und Sie wurden dann mit 7 Jahren, glaube ich, auch nachgeholt.
Ja.
Und dann aber eigenartigerweise, für mich jetzt eigenartigerweise, nach Marburg aufs Internat gesteckt. War das ein Waldorf-Internat? Gibt
ja, es
sowas?
War ein Waldorf-Internat. Und der Rabbiner sagte, die sind halt keine Antisemiten, da ist es schön.
Ah.
Woher ein Rabbiner sowas weiß, habe ich bis heute nicht rausgekriegt, aber...
Also liegt es dann auch vielleicht daran, dass Sie in Ihren ersten Lebensjahren dann die typischen jüdischen Rituale, Gepflogenheiten gar nicht so
miterlebt haben? Nee, meine Eltern waren ja auch Sozialisten zu der Zeit, also Kommunisten und fanden ja, Religion ist Opium fürs Volk, obwohl mein Vater aus einem traditionellen jüdischen Haushalt kam. Und die wurden ja im Alter religiös erst, was aber kein wirklich spezifisch jüdische Haltung ist. Also alle werden ja religiös im Alter.
Oder negativer, oder beides, ja.
Oder beides, oder wie auch immer. Beides, gerne. Genau, und da war es aber für mich ja eigentlich schon zu spät. Also musste ich mir vieles anlesen. Mein erstes Pesachfest, fragen Sie nicht nach Sonnenschein. Da schwitze ich jetzt noch, wenn ich dann denke.
Weil?
Weil es ist total kompliziert. Es ist so ein kompliziertes Fest, was man da alles kochen und beachten muss. Und ich habe bestimmt tausende von Fehlern gemacht. Und ich hatte wahnsinnig viele Gäste, wenn Maxim Biller sich eingeladen hatte. Und dann wollte ich das dem auch noch recht machen. Und der
oh,
kam
das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer.
Ich glaube, das war eigentlich noch schlimmer als die Religion. Ganz, ganz ehrlich. Ach, egal.
Jetzt spreche ich es richtig aus. Mitzvot?
Mitzvot.
Mitzvot. Denn natürlich habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt mal... Von rechts nach links einfach mal reden wir jetzt mal.
Genau.
Ich gucke mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe versucht, mich noch mit gewissen jüdischen Ritualen vertraut zu machen oder zu festigen, damit ich mich hier nicht total blamiere, damit das Wort peinlich nicht nochmal fällt. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das kann ja gar nicht sein, denn es gibt ja, abgesehen von 10 Geboten, gibt es... Wissen Sie, wie viele Mitzvot es gibt? Ich halte die Zahl zu. Und Sie können sie ja ohne Brille nicht erkennen.
613 Gebote? Habe ich es richtig gesagt?
Ja, sehr gut. 613, darunter 365 Verbote.
Ist ein Hammer, ne?
Und 248 Gebote.
Und dass das eine lustige Religion ist, ist ja damit schon klar, oder?
Woody Allen würde sagen ja.
Weil da muss man ja erstmal drumherum kommen, um sein Leben machen zu können. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Eine Vorhaut klagt an von Shalom Ausländer. Es tut mir leid, das Buch heißt so. Und der Typ beschreibt, wie er alle diese Gebote und Verbote umläuft. Also wie er den Schalter anmacht, ohne den anzumachen und so weiter und so weiter.
Ach
also,
ja, denn natürlich, am Shabbat darf man nichts tun, nicht mal den Lichtschalter anmachen.
Genau, und ich bin ja nun keine Religiöse, also ich bin eine assimilierte Jüdin, aber wenn ich solche Feste begehe, muss ich ja irgendwas davon machen. Und wenn man nur 10 Gebote hat, dreht man ja durch.
Absolut. Schon dieses, du sollst nicht töten, das ist ja schon
das ist schon schwer. Fremdgehen hat man ja eben schon. Und jetzt stellen Sie mal vor, 613 davon. Ne? Das kann schon sehr lustig sein.
Haben Sie...
was gelernt?
Nein. Haben Sie aus diesen vergangenen anderthalb Stunden was gelernt? Wie ist das denn in einer Familie, die sich jetzt nicht als orthodox bezeichnet, aber auch nicht als un- oder nicht religiös? Kann man da so für sich so einen Mittelweg verhandeln mit sich und seinem Gewissen und vielleicht noch einem liberalen Rabbi, sodass man sich von diesen 613 Punkten, dass man sagt, okay, diese 28 Verbote, an die halte ich mich und diese 32 Gebote, die versuche ich zu befolgen und den Rest ignoriere ich irgendwie?
Natürlich, das mache ich. Also ich bin ja sehr elastisch.
Erzählen Sie mal, wie Sie leben. Was davon leben Sie denn
zum Beispiel? Was machen Sie denn so zum Beispiel? Also ich... zum Beispiel, Pesach ist ein Fest, wo man den Auszug aus Ägypten feiert. Mhm. Ne? Und dann isst man, man liest die Haggadah, das ist dieses Buch, was das beschreibt. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die man während des Pesachfestes isst, am Sederabend. Das ist der Vorabend des Pesachfestes, Ostern. Sie schauen mich so an, wir haben zwei ganz große Augen bekommen gerade.
Ich habe Basedow, wirklich.
Also alles klar, da bin ich aber ruhig. Also Sie können mir folgen. Gut, also egal, wenn man feiert dieses Fest und man hat sehr viele Gäste und ein Platz ist leer, weil damit der Messias kommen kann, der aber schon seit 5774 Jahren nicht gekommen ist, aber man hält ja durch und so weiter und so weiter. Also es hat viele Rituale, sehr schönes Fest. Weil sehr lustig, kann sehr lange sein, wenn man es orthodox feiert, zieht es sich, bis das Essen kommt. Und manchmal bin ich aber mit meiner Familie unterwegs und kann es nicht feiern. Mhm. Also feiere ich es auf der Bettdecke im Hotelzimmer mit zwei Eiern, die ich beim Frühstück geklaut habe und ein bisschen Salz und Wasser aus dem Wasserhahn. Und die Haggadah lesen wir auch nur zu dritt. Und die Tür machen wir auf, aber es kommt kein Messias. Also ich kann durchaus auch... Jüdischkeit light machen oder travel light oder so. Also ich dehne es, weil ich denke, Hauptsache Ritual als gar kein Ritual und besser im Hotelzimmer als gar nicht und so. Also ich mache mir Religion schon zu eigen, wie es mir passt. So.
Okay.
Kann man sich das vorstellen?
Absolut. Und dass ich, also ich versuche jetzt gerade die Augen etwas zusammenzukneifen,
damit
ohne
Zweifel. Damit es nicht so basisch.
Ja. Ich finde das extrem interessant und frage mich, ob das in der jüdischen Gemeinde, ob die meisten Leute so leben oder mache jetzt mal den großen Sprung nach Tel Aviv, wo ich leider noch nie war, aber wo es sehr, sehr liberal und toll zugehen soll und eben auch in Anlehnung an die Ausübung der Religion, so wie Sie es jetzt gerade beschreiben, und wo viele Juden offenbar ein Problem damit haben, dass es den orthodoxen Juden eben nicht gefällt und dass es da immer strenger wird. Wie erleben Sie das denn hier in Deutschland, oder wäre das jetzt so eine Nestbeschmutzer?
Nö, also ich halte nichts von jeder Form von Orthodoxie, egal welche. Und da ist mir jede Religion gleich. Mhm. Ich finde Orthodoxie
absolut
No-Go. Vor allen Dingen werden die Frauen ja da meistens schlecht behandelt, und eine Religion, die Frauen schlecht behandelt, brauche ich nicht.
Ja.
Punkt. Deshalb ist mir es egal, ob das in Tel Aviv oder in Berlin stattfindet. Ich habe dafür kein Faible. Mhm. Das einzige Faible, was ich noch rausholen kann, ist Isaac Bashevi Singer, der aus einem orthodoxen Haushalt kam. Der Mann ist auch schon tot, apropos. Oh. Schriftsteller. Und der hat sehr tolle hasidische Geschichten geschrieben. Die kommen aus der Orthodoxie. Davon profitiere ich. Und es gibt tolle Musik. Ich gehe auch gerne in die Synagoge und höre die singen. Aber diese Gebote brauche ich nicht, und ich brauche auch nicht eine Frau, die einen Scheitel trägt. Ich brauche auch keine Frau unterm Chador. Das brauche ich alles nicht und will ich auch nicht. Punkt.
Wie reagiert denn Ihr größerer Sohn darauf? Der ja tatsächlich, Aaron ist ja jemand, der das Judentum oder das Jüdischsein sehr, sehr ernst nimmt. So beschreiben Sie ihn jedenfalls in Ihren Büchern.
Es hat sich auch gelegt. Es legt sich. Er hat gerade jetzt eine nicht ganz so jüdische Phase, sagen wir mal so. Der ist ja auch jung und sehr von der Pubertät gebeutelt. Und der ist Gott sei Dank ja auch ein politischer Kopf. Also denkt er ja mit und nimmt sich ja auch, was er braucht. Also er lebt ja auch nicht koscher und halal und das alles. Er kennt es alles, aber er lebt es nicht.
Und gelten Sie als schwarzes Schaf so ein bisschen unter jüdischen Familien, wenn Sie eingeladen sind? Das heißt, ja, die Adriana kommt, die ist total lustig und die hat immer was zu erzählen und ist ja auch eine Schauspielerin, so eine schillernde Person. Aber sie ist leider keine gute Jüdin.
Das müsste man ja die anderen fragen.
Naja, sie sind
oder die mich nicht einladen. Ne? Aber es ist doch erstaunlich. Ich habe gedacht, der Zentralrat, der wird mich nie mehr angucken. Morgen bin ich beim Zentralrat eingeladen. Also anscheinend sind die auch moderner, als ich denke.
Sie haben ja auch mal eine Rede in der Paulskirche gehalten.
Ja.
Können Sie das noch kurz beschreiben, wie es dazu kam?
Ja, ich hatte ein Fußbänkchen, damit ich da überhaupt drüber gucken konnte. Und die haben mich gefragt, ob ich zum 9. November die Rede halten möchte. Und fühlte mich sehr geehrt. Und dann habe ich halt versucht zu beschreiben, was ich vom Gedenken halte, vom Ritualisierten. Mhm. Das kam nicht so gut an, aber ich glaube, das war trotzdem notwendig.
Und wer sagt, dass es nicht so gut ankam?
Weil es natürlich die Meinungsträger, die immer wieder das Mahnen haben möchten, in Frage stellt. Weil ich glaube, dass man mit Mahnen nur nicht weiterkommt.
Das haben Sie ja vorhin schon mal angedeutet.
Genau.
Sie glauben ja auch, dass diese Gedenktage unter Umständen gar nicht so wichtig sind, weil es eben oktroyiert wird, weil es viel schöner ist, wenn das sozusagen aus einer Freiwilligkeit entsteht. Aber natürlich ist auch nachvollziehbar, sind die Argumente der Gegenseite nachvollziehbar, die sagen, okay, wenn jetzt unsere Gedenktage auch noch wegfallen, dann gibt es eine Legitimation fürs Vergessen.
Ja, es ist ein sehr sensibles und kompliziertes Thema. Aber wir werden ja dieses Jahr, ist ja 70 Jahre Kriegsende. Was meinen Sie, was da los sein wird? Da bin ich mal gespannt.
Und vor allem unglaublich, ne? Ausgerechnet in diesem Jahr,
ja.
in dem die Welt irgendwie auseinanderbricht und zusammenknallt.
Also da bin ich mal gespannt.
Putin hat ein Gedicht geschrieben, das er vortragen wird im Mai.
Ist nicht
extra
wahr.
Zu diesem Anlass. Bestimmt.
Das ist...
Doch. Sie sind viel zu kritisch. Aber Sie haben einen Song mitgebracht. Wenn ich hin und wieder mal Musik auflege als DJ, so einfach, dann ist dieser Song, spätestens dieser Song, ist verantwortlich dafür, dass alle tanzen wollen und sich richtig freuen. Disco Partizani.
Ja.
Und den haben Sie mitgebracht. Aus welchem Grund?
Weil ich so wahnsinnig gerne tanze. Und mir geht's genauso. Wenn der Song kommt, tanze ich gleich. Können Sie es jetzt mal machen? Dann können wir uns hier mal ein bisschen bewegen.
Wir Chantal, ja schon so lange. Genau. Wir sitzen so ruhig hier die ganze Zeit schon, ne?
My baby came down from Romania. She was a queen of
Chantel, Disco Partizani, das ist der letzte Gesprächspart mit Adriana Altaras. Wobei, wir fahren mit dem Fahrrad zusammen.
Genau, Richtung wir fahren zurück Schöneberg. Sie können sich dabei noch einschalten, wer noch nicht genug hat.
Wir werden wahrscheinlich von der NSA abgehört. Und ansonsten, wir werden bestimmt so vor Morgengrauen werden wir Schöneberg erreicht haben.
Wahrscheinlich.
Es interessiert Sie natürlich alles nicht. Sie interessiert vielleicht, wie Sie ein Buch gewinnen. Deutscher, geschrieben mit OI und TSCHA, so wird der arme Westfale, die einzige katholische Trutzburg in dieser Familie sozusagen, ihr Mann, beschrieben. Erschienen ist dieses Buch bei Kiepenheuer und Witsch und wir verlosen drei davon. Und dazu müssen Sie, liebe Hörer, eine Frage richtig beantworten. Und bei der Gelegenheit unternehmen wir nochmal einen kurzen Exkurs in die jiddische Welt des Geistes, so möchte ich es mal nennen. Denn es gibt Dämonen, Geister, Seelen der Verwandten. Nicht sagen, wie sie heißen, denn das wird, haben Sie natürlich sofort.
So eine gute Frage.
Jetzt muss ich Ihnen nochmal eine Frage stellen. Werden eigentlich alle Juden klug geboren?
Ja.
Und jetzt
aber die Dummen lassen wir gleich taufen.
Genau, danke, das passte gerade. Es lebe das Klischee. Also, die Dämonen, die Geister oder Seelen der Verstorbenen, wenn die keinen Frieden finden, dann treten sie ein, fahren in die Lebenden hinein. Und diese Geister, wir suchen nach dem Namen dafür. Bitte schicken Sie uns den Namen für diese Bezeichnung an hörbar@radio1.de. Bitte auch gleich Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse, damit wir Ihnen das Buch im besten Falle zukommen lassen können. Sie fühlen sich von diesen Geistern besucht und auch erfüllt und manchmal auch gehetzt und gejagt? Oder ist jetzt endlich mal Ruhe nach dem zweiten Buch?
Ich bin ja auch gar nicht sicher, ob ich wirklich Ruhe haben möchte. Es ist besser geworden, sagen wir so. Die Gespräche sind seltener. Also ich muss nicht jede Tür zweimal abschließen. Nur weil ich das höre.
Also der Geist ihrer Großmutter fällt dann in Mutter, sie ein. Mutter und sagt, ja. Adriana, ist denn die Tür zu?
So ist die Tür zweimal abgeschlossen. Oder noch andere Fragen, das
zum
ist
Beispiel?
Ja noch banal. Sie werden uns den 9. November nehmen, wenn du nicht aufhörst, da so lässig drüber zu sprechen. Oder sie wollen nur vergessen, mach's ihnen nicht so leicht oder tanz doch nicht, mach doch nicht den Tanzbären für sie. Und
ach,
so
also
weiter
sie
und so
spielen, also die Deutschen spielen dann als sie eine große Rolle, wohingegen es aber auch persönliche Anmahnungen gibt,
ja,
wie eben mach
zum Beispiel,
den Herd
kämm
aus.
Dir die Haare. Du hast ja nie eine Frisur. Kannst du dir nicht mal eine Frisur machen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was eine Frisur ist, aber ich versuch's. Also so, ne? Es geht von privat zu politisch.
Und haben Ihre Söhne das auch?
Das weiß ich nicht, aber sicherlich nicht so doll. Die sagen ja eh immer nur, oh Mama, echt reicht.
So reden Ihre Söhne? Das
ja,
kann ich dachte,
schon.
Die werden kultiviert.
Manchmal, wenn sie wollen, aber das ist zwischendurch echt Mama reicht.
Der eine ist auch Schauspieler, der hat auch schon in einer sehr guten Produktion gespielt, eine...
Nicht alle waren Mörder.
Nicht alle waren Mörder, genau.
Ja, genau, von Jo Bayer. Und da hat er den Grimme-Preis gekriegt mit 10 Jahren, ist doch nicht zu fassen, oder? Der studiert aber jetzt.
Was also studiert er denn? Also Jura ja nicht zum Leidwesen
Jura nicht,
seiner Mutter?
Nein, Liberal Arts, was auch immer das heißen mag. In Amsterdam ist es auf jeden Fall auf Englisch. Ich verstehe kein Wort. Also jedenfalls so richtiges
Englisch.
Ist
er schon weg? Macht er das schon?
Der ist weg, ja. Ist das nicht schön?
Na, weiß ich nicht. Wie ist das? Ist es schön?
Ist schön. Ist schön, weil es ist sehr schön, wenn er da mal vorbeikommt und wieder wegfährt.
Hoffentlich schwängert er nicht so schnell
eine
Holländerin, weil der ist so attraktiv. Und so.
Ich schicke ihm auch immer wieder Care-Pakete mit Kondomen.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Was für eine Mutter!
Mutter, die nicht loslassen kann.
Die Kondome schickt.
Oh, und wie reagiert er? Reagiert er cool? Oder?
Er sagt, danke, die sind hier so teuer. Ich finde das cool.
Haben Sie Ihre Söhne aufgeklärt?
Ich habe es versucht, aber da war schon alles gelaufen.
Die
sind ja auf eine jüdische Schule gegangen. Die haben ja über Sodom und Gomorra gesprochen in der 3. Klasse. Und wenn man die Geschichte mal gelesen hat, dann muss man niemanden mehr aufklären.
Haben sich Ihre Söhne jemals über das beschnitten worden sein beschwert? Das ja traditionell am 8. Lebenstag eines männlichen jüdischen Babys stattfindet.
Wäre beeindruckt gewesen, wenn sie sich am 9. Tag beschwert hätten. Aber sie haben sich bis heute nicht beschwert. Sie sagen, alles funktioniert bestens, danke der Nachfrage. Sie kennt es ja auch nicht anders. Halb Amerika ist beschnitten, wenn ich ganz Amerika.
Super.
Ich habe auch nichts dagegen. Aber ich würde gerne die Diskussion heute nicht nochmal aufmalen. Ich habe mir letztes Jahr echt die Zunge und die Finger verbrannt,
ja, stimmt,
weil ich für alle Muslime mitgekämpft habe, die irgendwie schön im Warmen zu Hause saßen und in Ruhe beschnitten haben, während wir Juden in allen Talkshows saßen. Also gerne, vielen Dank der Nachfrage, alle schick.
Ich habe mal eine Sendung gemacht, das ist aber viele Jahre her, mit einer betroffenen Gruppe von Männern. Es gibt mehrere Gruppen, die Vorhautrekonstruktionen, die sich Gewichte an ihre beschnittenen Geschlechtsteile hängen, um...
Und ganz traurig sind und sich absolut traumatisiert fühlen. Ich will ja jetzt keinen Witz drüber machen, weil ich glaube, Traumata kann man sich überall holen, aber nicht an allem ist eine Beschneidung schuld. Punkt.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch enden, weil wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Sie als Jüdin dürfen das ja. Ihnen wird ja alles verziehen.
Genau.
Aber
Sie kriegen Post.
Ich kriege, fragen Sie nicht nach
Sonnenschein. Sie können
weiterleiten. Super. So, apropos Post. Also wenn Sie an der Verlosung von Deutscher von Adriana Altaras teilnehmen wollen, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail, in der steht, wie nennt man denn eigentlich diese Dämonen, diese Geister, die Seelen der Verstorbenen, die einen im besten oder schlechtesten Fall heimsuchen, die einfach keine Ruhe geben. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Noch irgendwas hinzuzufügen, noch irgendwas vergessen? Wir grüßen jetzt mal, finde ich, Ihren Mann, Wolfgang Böhmer, Komponist, hat auch sehr, sehr schöne Musik für den Film Titus Brille geschrieben. Er geht immer so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl.
Nein, ich finde, der kommt super gut weg. Also in dem Buch ist der viel netter als ich. Ich bin viel kritischer mit mir.
Ja, das macht Sie ja schon wieder sympathisch. Sie sind eine Schlange.
Ich bin eine Schlampe. Ja, Sie haben das ganz toll gemacht. Es hat mir so einen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden, wirklich. Und ich finde, man sollte aber auch jetzt, das letzte Lied ist ja ein Klassiker, ne? Ja,
ach so, genau. Wir müssen
das
noch,
muss man
das war Ihre erste, das war doch Ihre erste Inszenierung, Donizetti.
Genau.
Liebestrank.
Und das muss man erklären. Das ist Oper. Das ist jetzt kein Rock. Also man kann versuchen, dazu zu tanzen.
Ja, jetzt gucken Sie mich schon wieder so an, dass Sie gleich fragen, wieso reißen Sie Ihre Augen so auf?
Ja, doch, tun Sie ja die ganze Zeit. Wenn ich sage Klassik, dann reißen Sie so die Augen auf. Dazu tanzt man selten. Aber geht.
Sagen Sie, was Sie sagen wollen. Lassen Sie
das
raus.
Ja, das ist Klassik.
Das war's schon. Das war's schon. Gut, ich habe jetzt gedacht, es kommt wunderbar. Gut, also wenn Sie diese 2 Stunden überstanden haben und sei es nur, weil Sie auf sanft und sorgfältig gewartet haben, die nach uns senden, dann danke ich Ihnen dafür nochmal gesondert und wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.